Jesus fordert heraus. Im Grunde genommen habt ihr jetzt schon meine Predigt gehört. Erstens, Jesus geht nach. Jesus geht nach und beruft. Zweitens, Jesus öffnet Türen. Jesus öffnet Türen, wo keine sind, denken wir. Das Volk stand vor dem Roten Meer und ja, der Herr hat nicht gesagt, schwimmt rüber, das hätten sie nicht geschafft, geht durch. Er hat es aufgetan. Und Jesus tut Wunder. Amen. Wie Schiff es gesagt hat, das haben wir erlebt hier in dieser Gemeinde. So, wir kommen zurück zu den Jüngern. 3 Jahre sind die Jünger also mit Jesus gegangen. Jesus hat sie persönlich berufen, in diese Jüngerschaft, in diese Gemeinschaft hinein. Und diese Jünger haben Jesus im wahrsten Sinne des Wortes über die Schulter geguckt. Wir müssen uns vergegenwärtigen, die lebten 24 Stunden mit ihm. Das war kein 8-Stunden-Tag wie heute. So, nun gehe ich mal nach Hause, jetzt brauche ich ja mal meine Ruhe, hätte Jesus ja auch sagen können. 24 Stunden war er, ich sage es ein bisschen salopp, mit diesen Chaoten zusammen. Und dann kamen noch die anderen dazu, die auch immer was von ihm wollten. Sie schauten ihm über die Schulter, sie sahen, wie er sich in Menschen investierte, in die Jünger und auch in die anderen. Wie er sich Menschen widmete. Er berief Menschen aus ihrer Dunkelheit und aus ihrer Finsternis heraus. Er tat Wunder. Er befreite sie von dämonischer Besessenheit. Er heilte Aussätzige, die ausgestoßen waren aus der Gesellschaft. Und nicht nur das, auch er sorgte körperlich für sie. Die Speisung der 5000. Aus wenigen Broten, wenigen Fischen speiste er die Menge. Einmal 5000, einmal 4000, wir lesen das alles. Und so waren diese Jünger begeistert von ihrem Herrn. Und dann brach eben diese besondere Zeit an, diese Passionszeit. Und sie sollten noch eine Lektion lernen. Sie erwarteten den Messias. Die Spannung damals in Israel war wirklich also sehr, sehr stark. Sie wussten, jetzt muss dieser Messias kommen. Sie hatten also dieses besondere Bild von ihm. Und Jesus passte genau rein mit seiner Kraft, mit seiner Macht, mit seiner Verkündigung auch. Aber es gab noch einen Bereich, der den Menschen verschlossen war. Und das war dieser letzte Weg, den Jesus antreten musste. Das tat Jesus, warum? Weil es die Pläne Gottes waren, weil es nicht seine Pläne waren. Er sollte das Opfer werden, das Opferlamm, das gebracht werden musste. Warum? Damit das schlimmste Übel der Menschheit gelöst werden konnte. Diese schlimmste Katastrophe, die der Mensch im Paradies erlebt hat, die Trennung von Gott, die Sünde, die die Herrschaft übernommen hat, gelöst werden konnte. Jesus musste das Opfer werden und am Kreuz sterben. Und das war für die Jünger total verborgen. Sie lebten noch in einer Religion, in der Gott gegenwärtig war. In Jerusalem stand der Tempel. Da wohnte Gott. Der eine Gott. Da wohnte er. Ihr sollt mir ein Haus bauen. Da wurden Tag für Tag die Opfer dargebracht. damit Sünde und Schuld vergeben werden konnte. Dieses Volk hatte eine Ahnung davon, dass wir es mit einem heiligen Gott zu tun haben. Und dennoch war das noch nicht das Ende. Die Religion, und das dachten sie, das dachten die hohen Priester und das dachten auch die Jünger, hat alles im Griff. Aber dass Gott jeden persönlich meint, jeden persönlich ansprechen will, das hatten sie noch nicht drauf. Freunde, das hatten die Leute vor Luther auch nicht drauf. Da hatte die Kirche auch gesagt, wir haben alles im Griff. Ihr braucht nur ein bisschen euren Geldbeutel zu zücken und bezahlen Ablass. Also nichts Neues in der Religion. Du kannst bezahlen und dann bist du deinen Kram los. Nein, so einfach geht das nicht. So einfach geht das nicht. Dann wären ja die Reichen, die könnten immer bezahlen. Die könnten fröhlich sündigen und bezahlen. Und die armen Schlucker, ab in die Hölle. Liebe Freunde, das Opfer, das gebracht werden musste, das Opferlamm, das wusste Jesus. Die Jünger wussten es nicht, hatten es aus dem Blickfeld verloren. Und auch uns fällt es heute ein bisschen schwer, sich damit so anzufreunden. Obwohl das ganze Alte Testament davon spricht, und deshalb will ich mit euch heute mich so ein bisschen mit dem Opferlamm beschäftigen. Wenn ich früher meinen Kindern etwas erklären musste, schwierige Zusammenhänge, ihr wisst ja, ne, dann kam die Papa, das und das, ne, ein Vater, eine Mutter, sie müssen ja alles wissen. Was habe ich gemacht? Wozu habe ich gegriffen? Ich habe immer zu einem Bild gegriffen. Immer ihnen versucht, mit Bildern das zu umschreiben. Und wir sind so angelegt als Menschen, wenn wir Bilder sehen, wenn wir ein Bild vor Augen haben, dann begreifen wir das. Warum hat man früher im Portemonnaie das Bild von seiner Liebsten, von seinem Liebsten getragen? Weil man das immer wieder angeschaut und sich gefreut hat. Heute gucken die auf ganz andere Bilder, ne? Und so hat Gott auch zu einem wunderbaren Bild gegriffen, um den Menschen etwas vor Augen zu malen. Das ist ein Opfer geben wird, das mit all dem, was wir angerichtet haben, was ich angerichtet habe, mit meiner Sünde, mit meiner Schuld, mit der Trennung von Gott, dass dieses Opferlamm kommen wird, um diesen Weg zu Gott wieder frei zu machen. So, ich habe drei Bilder. Eins aus dem Alten Testament und zwei aus dem Neuen Testament, wo es um dieses Opferlamm geht. Und das erste heißt Gemeinschaft mit dem Lamm. Das zweite aus dem Neuen Testament, das Lamm ruft und führt in die Nachfolge. Und der dritte Punkt, das Lamm führt in die ewige Anbetung. Das Gemeinschaft mit dem Lamm. Gott wollte also seinem Volk klar machen, dass es ein besonderes Volk ist, dass es ein berufenes Volk ist und dass es ein Volk ist, das er aus den widrigsten Umständen befreien kann und gegenwärtig ist. Ihr kennt sicherlich alle diese Geschichte, dass das Volk Israel in den ersten Jahren in Ägypten war. Und dort wird überliefert, dass sie 400 Jahre in Ägypten waren. Zunächst waren sie dort nur wenige, 70 Seelen. Und dann wurde wuchs das Volk wurde immer größer. Und sie wurden versklavt, unterdrückt. Erst ging es ihnen gut. Sie hatten nämlich das beste Land dort in Ägypten. Schlaraffenland. Aber dann kam der Pharao und sagte, so geht es nicht weiter. Billige Arbeitskräfte und Daumen runter und sie mussten Pyramiden bauen. Sie wurden zu Sklaven. Und erst als es ihnen nicht mehr gut ging, schlecht ging, da fingen sie an zu rufen und sagen, Gott, du hast uns doch berufen als Volk. Du hast doch gesagt, wir sind dein Volk. Du willst uns doch herausführen. Plötzlich haben sie sich darauf besonnen, auf diese Verheißung, auf diese Zusagen. Wir haben es von Hartmut gehört. Ne? Er hat das also so Konfirmandenunterricht, Christenlehre hieß es dort, gehört. Aber danach ja, ließ man es sich gut gehen. Bis die Botschaft kam, du bist verloren, du bist ein Sünder. Ja. Gott hat vorgesorgt mit dem Lamm. Und wir lesen das, und ihr kennt auch diese Geschichte, deshalb kann ich das also alles nur noch mal so kurz zusammenfassen. Es geht nämlich um die Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten. Als Mose zum Pharao ging und sagte, du pass mal auf, die Zeit der Sklaverei, der Ausbeutung, ist zu Ende. Gott sagt, lass mein Volk ziehen. Da war er sofort mit einverstanden. Hat er Hurra gerufen. Ja. Billige Arbeitskräfte, noch bitte, ne? Ausbeutung, Schluss damit. Nein, Gott musste erst 10 Plagen schicken, um diesem Mann zu beweisen, du bist nicht Gott. Weil er nämlich das dachte. Es hat sich nichts geändert. Auch heute gibt es Menschen, Politiker, die denken, sie sind Götter. Und lassen andere über die Klinge springen. Und dann hat er ihm gezeigt, wer Gott ist. Durch diese 10 Plagen. Ich möchte nur die letzten beiden Plagen. Die letzte Plage war die gewesen, die vorletzte, nämlich Dunkelheit und Finsternis. Mose hat zum Pharao gesagt, es wird eine Finsternis kommen, die man mit Händen greifen kann. Habt ihr schon mal eine Finsternis erlebt, die man greifen kann? Ich nicht. Also es muss wirklich dunkel gewesen sein. Und dann kam diese allerletzte Plage, wo Gott dem Volk Israel geboten hat, dieses Passahlamm zu schlachten und dieses Passahlamm zu nehmen. Ich lese euch den Text aus 2. Mose Kapitel 12 kurz vor. Sage der ganzen Gemeinde Israel, am 10. Tag dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist, ein männliches Tier, ein Jahr alt. Und sollte es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und ihr sollt von dem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und dem Türsturz damit bestreichen an den Häusern, in denen ihr es esst. Und sollt das Fleisch essen derselben Nacht am Feuer gebraten. Liebe Freunde, in Vers 2. Mose Kapitel 10 lesen wir also, dass Mose die 9. Plage dem Pharao ankündigt, es wird also diese große Finsternis kommen. Und parallel dazu lief also diese Vorbereitung für das Passafest. Und als das Volk Israel, dieses Lamm, dieses einjährige Lamm, nämlich erwählt hat und in die Familien nahm, in die Häuser nahm, da lesen wir, dass diese große Finsternis kam. Und dann steht dort aber in 2. Mose Kapitel 10, es war also eine Finsternis in Ägypten zum Greifen, aber alle Söhne Israel hatten Licht in ihren Wohnungen. Alle Söhne Israel hatten Licht in ihren Wohnungen. Ja, was war das für ein Licht? Es war das Lamm. Sie mussten es am 10. des Monats hineinnehmen. Das Lamm war nicht draußen in irgendwie einem Stall, sondern es wurde erwählt und kam in die Familie hinein. Und diese Hütten, die waren nicht sehr groß. Und es lebte mit diesen Israeliten zusammen. Warum? Warum musste dieses Lamm 3 Tage mit den Leuten leben? Es hat mit ihnen gelebt, es hat mit ihnen gegessen, es hat mit ihnen aus dem gleichen Becher getrunken. Es hat in dieser Familie geschlafen und so ein schönes, ihr seht so ein kleines Lamm da, ne, vor euch, und die Kinder haben es gestreichelt. Wie süß. Gibt es ein besseres Bild für Unschuld als so ein Lamm? Nein. Für Reinheit, es gibt es nicht. Aber was erlebte dieses Lamm auch noch mit in diesen Familien? 3 Tage in Finsternis zu sitzen. Natürlich, es leuchtete. 3 Tage nicht rauszukommen. Da kommt Freude auf, ne? Wenn man so eng zusammen ist. Was erlebte dieses Lamm noch mit? Es erlebte nicht nur streichelnde Kinder, sondern diese Kinder, die sich untereinander gestritten haben. Und es erlebte vielleicht auch mit, dass sich die Eltern gestritten haben. Uneinigkeit. Und dieses Lamm, und ich möchte das im übertragenen Sinne sagen, hat kapiert, die Leute sind ja wirklich verloren. Und diese Israeliten, die dort sitzen, mit denen ich hier zusammen bin, die sind in keinem Deut besser als die Ägypter da draußen. Und sie waren auch nicht besser. Sie waren nur besser dran, die Israeliten. Warum? Weil sie das Lamm hatten. Weil Gott ihnen klar und deutlich gesagt hat, ihr lebt mit diesem Lamm. Ihr zeigt ihm mal wirklich so, wie euer Leben aussieht. Und dann schlachtet ihr es und nehmt dieses Blut. Sie hatten die Garantie für ihre Rettung in ihrer Wohnung. Und ich will euch noch etwas sagen, darüber berichtet uns auch die Bibel. Die Ägypter sind gestorben, die Erstgeburt. Ist das nicht ungerecht, wenn ich euch sage, die Israeliten waren nicht besser? Ich will euch etwas verraten, das ist kein Geheimnis, könnt ihr nachlesen. Auch die Ägypter wussten das. Denn Mose hat es dem Pharao gesagt. Sie wussten das mit dem Lamm. Aber sie haben ihren Göttern vertraut. Was soll so ein Gott, also ne, von Sklaven, was soll der schon ausrichten können? Wir haben unsere Götter, die Ägypten groß gemacht haben. Sie wussten um die Rettung und sie haben den Schritt des Gehorsams nicht getan. Warum betone ich das? Weil wir auch in einer Zeit leben, wo die Menschen denken, sie kriegen immer noch alles im Griff. Sie haben die richtige Einstellung, die richtige Sichtweise. Das Evangelium, sagt Jesus, bevor ich wiederkomme, wird auf der ganzen Welt verkündigt werden. Alle werden es hören. Ihr hört es heute Morgen. Aber es gehört ein Schritt des Glaubens dazu. Und das taten sie. Und wir wissen, wie die Geschichte ausging. Sie wurden verschont. Sie wurden gerettet. Der Weg in die Freiheit wurde geöffnet. Gott hat Wunder getan. Weil sie im Gehorsam waren, Glauben geschenkt haben. Ja, das Lamm hat diesen Weg eröffnet. Das Zweite, das Lamm führt in die Nachfolge. Wir kommen im Neuen Testament an, Johannes Kapitel 1. Dort lesen wir von Johannes, dem Täufer. Und am folgenden Tag sieht Johannes, der Täufer, Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Johannes 1, Vers 29. Und dann wiederholt er das noch einmal, Vers 35. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend auf Jesus, der vorbeiging, spricht er: Siehe das Lamm Gottes. Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm: Rabbi, Lehrer, wo hältst du dich auf? Er aber spricht zu ihnen: Kommt und ihr werdet sehen. Jesus tritt also im Neuen Testament auch als das Lamm Gottes auf. Johannes hat ihn als dieses Lamm erkannt und er wusste: Mein Dienst, den ich jetzt hier tue, ist nur die Vorbereitung. Ich bereite den Weg. Aber es geht hier nicht um mich. Es geht hier nicht, dass Massen mir hinterherlaufen, ich sie taufe. Es geht darum, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dass sie noch mehr brauchen. Und sagt er: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, ist da, es ist angekommen. Und von all den vielen, die das hörten, waren nur zwei Jünger. Das eine war Andreas und das andere war sicherlich auch der Jünger Johannes, der diese Gelegenheit beim Schopf gepackt haben und sagten: Und jetzt wollen wir mehr wissen. Wir müssen die Gelegenheiten beim Schopf packen, die uns der Herr reicht. Wir müssen die Hand ergreifen, wenn Jesus uns seine Hand reicht. Und das taten sie. Und Jesus berief sie in diese Nachfolge. Freunde, ihr sitzt hier heute Morgen nicht zufällig. Jesus möchte mehr. Er möchte euch in diese intensive Nachfolge hineinrufen. In dieses Leben, das Jesus seinen Jüngern vorgelebt hat. Jeden Tag mit ihm zusammen sein. Er ist da, er ist präsent. Und was tut er? Er tut Zeichen und Wunder. Ich kann euch wirklich sagen, ich bin dankbar, dass der Herr so gnädig ist, dass auch ich das erleben und er darf. Und dass, wie wir das gehört haben, auch in dieser Gemeinde geschieht. Und ich bin voller Erwartung, dass noch mehr geschieht in meinem Leben und ich sage es ganz deutlich auch in eurem Leben. Wir haben heute Morgen so einen kleinen Vorgeschmack davon bekommen. Von dem, was wir gehört haben, von den Berichten, man sagt da so schön Zeugnis, ne? Also es gibt hier keine Noten, von den Berichten. Und ich sehne mich nach diesem Tag danach, dass der Heilige Geist so deutlich spricht, dass ich sitzen bleiben kann. Halleluja. Weil Menschen ihr Leben ihm geöffnet haben, in die Nachfolge getreten sind und weil sie sagen: Ja, in meinem Leben ist Jesus der gute Hirte. Ich bin das Lamm und ich folge ihm. Das Lamm ruft und führt in die Nachfolge. Und jetzt das Dritte, das Lamm führt in die Anbetung. Ich mache heute Morgen nur so eine kleine Skizze, die ich euch ja, vor Augen malen möchte, von dem Alten Testament, wie Gott es vorbereitet hat, wie es dann geschehen ist bei den Jüngern, ne, bei dem Leben Jesu und wie sich das auch heute noch fortsetzen will. Aber wir wollen einen Blick heute Morgen tun auf das Ziel, dem wir nämlich entgegengehen. Und wenn wir wissen wollen, was auf uns zukommt, denn wir als Gemeinde Jesu, als Christen sind die einzigen, die das wissen, welche Pläne Gott hat mit dieser Welt, dann schauen wir in die Offenbarung hinein. Die Offenbarung ist kein Buch mit Ziegensiegeln, sondern die Offenbarung, das ist das wunderbare Buch, in dem mich offenbart wird, in all den Katastrophen, Gott hat alles in der Hand. Gott regiert. Offenbarung Kapitel 4, da wird uns der wunderbare Thron geschildert, da wird Johannes in den Thronsaal Gottes versetzt und erlebt die Herrlichkeit Gottes. Das also nachzulesen, wie er das beschreibt, ist schon grandios und gewaltig. Diese Herrlichkeit, Gott, souverän heilig, anbetungswürdig. Und in Offenbarung Kapitel 5, da geht es dann darum und fängt darum an, wie wird es mit dieser Welt weitergehen? Möchtet ihr das nicht auch wissen? Wie geht es weiter mit dieser Welt? Gibt es da überhaupt noch Hoffnung? Sind wir wirklich also, wie gesagt, auf einem Boot, dass einem Wasserfall zugeht und wir wissen, wir werden abstürzen. Wir lesen dort in Offenbarung Kapitel 5. Jetzt sah ich, dass der auf dem Thron saß, in seiner rechten Hand eine Buchrolle hatte. Sie war innen und außen beschrieben und war mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme rief: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Wer hat das Recht, seine Siegel aufzubrechen? Aber es war niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, der das Buch öffnen konnte, um zu sehen, was darinnen stand. Keiner war zu finden, der würdig gewesen wäre, die Buchrolle aufzumachen und etwas von dem Inhalt zu erfahren. Darüber weinte ich sehr. Johannes, der Jünger, der Lieblingsjünger, war erschüttert darüber, weil er das alles hautnah und live miterlebte. Und er stellte sich die Frage: Herr, wird das alles so weitergehen? Als Johannes die Offenbarung hatte, war die Gemeinde Jesu in Kleinasien in einer schlimmen Verfolgung. Also Verfolgung der Gemeinde Jesu heute ist nichts Neues, auch wenn es uns, denken wir, hier noch so gut geht im Westen. Es war mit die schlimmste Verfolgung, die die Gemeinde erlebte, und der Kaiser, der in Rom regierte, wollte sie einfach auslöschen. Und deshalb diese Frage: Herr, soll das immer so weitergehen? Doch einer der Ältesten sagte zu mir: Weine nicht. Einer hat den Sieg errungen, der Löwe aus dem Stamme Juda, der Spross aus dem Wurzelstock Davids. Er ist würdig, das Buch und die 7 Siegel zu öffnen. Nun sah ich in der Mitte, da, wo der Thron war, ein Lamm stehen, umgeben von den 4 lebendigen Wesen und den Ältesten. Es sah aus wie ein Opfertier und es geschlachtet worden ist. Und es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Das Lamm trat vor dem hin, der auf dem Thron saß, um das Buch in Empfang zu nehmen, das er in seiner Hand hielt. Die Szene ist die: Gott sitzt auf dem Thron. Es wurde die Frage gestellt, wer ist würdig, diese Buchrolle zu nehmen, in dieser Buchrolle war also quasi als ein Bild die ganze Zeit, diese ganze, das Ende der Zeit ausgerollt, beschrieben, was passieren wird. Und im Himmel, auf Erden, selbst die Erzengel, keiner war dazu würdig gewesen. Und jetzt kommt diese große Hoffnung. Nur dieses Lamm, Jesus, deshalb Opferlamm, das die Sünde, das die, den Preis für die Sünde und Schuld bezahlt hat. Der ganze Menschheit, es war würdig, dieses Buch zu nehmen. Das ist die große Hoffnung, die wir haben als Kinder Gottes. Das ist die Hoffnung, die wir dieser sterbenden Welt, die im Augenblick so voller Verzweiflung ist und die nicht mehr wissen, wo es hingehen soll. Der eine sagt dies, der andere sagt das. Wir dürfen ihnen sagen, egal was kommen wird und wie schlimm es auch werden wird für diese Welt noch, das sind nämlich erst die Anfänge. Einer hat es in den Händen und es ist Jesus, der nämlich den Preis für meine Sünde, für meine Schuld und der Menschheit bezahlt hat. Ihr lieben Freunde, das macht Hoffnung. Das macht doch Hoffnung. Dass ich so, wie ich bin, kommen kann, dass es eine Hoffnung für diese Welt gibt und auch sie so kommen können. Aber es ist genau das Gleiche wie mit den Ägyptern damals. Sie wussten darum. Und sie haben es nicht getan, weil sie auf sich selbst vertrauten. Weil sie sich nicht demütigen wollten. Als das Lamm, und liest es bitte nach im Kapitel 5, diese Buchrolle genommen hat, da brach im Himmel ein Lobpreis aus. Da fing der ganze Himmel an zu jubeln und zu preisen. Und dieses Lamm anzubeten. Und sie sangen ein wunderbares Lied, würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Lobpreis und Anbetung. Das ist das Lied, was wir immer zum Abendmahl singen. Würdig das Lamm, das geopfert ist. Würdig das Lamm zu nehmen. Jesus als das Opferlamm reicht dir heute Morgen die Hand und er sagt, und es sagt zu dir ganz persönlich, ich will mit dir in deinen Alltag gehen. Ich will mit dir auf die Wanderung gehen, durch die Wüste, das Rote Meer teilen. Ich will bei dir sein. Du darfst in diese Hand einschlagen, du darfst kommen, so wie du bist. Und egal, was der Satan und der Feind an Schwierigkeiten vor dir aufbaut, ich kann dir sagen, dieses Lamm wird damit fertig. Und dieses Lamm möchte noch mehr. Dieses Lamm möchte noch mehr. Es möchte uns nämlich in eine Anbetung führen. Wir werden uns gleich eine Zeit der Anbetung nehmen, um dieses Lamm anzubeten. Aber das ist nur das Vorläufige. Ich liebe diese Zeiten. Es sind Zeiten der Offenbarung, wo der Heilige Geist auch hineinspricht. Das haben wir immer erfahren. Aber es ist nur der Vorgeschmack von dem, wozu wir berufen sind in alle Ewigkeit. Das Lamm Gottes anzubeten, zu preisen. Ich möchte dabei sein und ich möchte dich einladen. Auch du sollst dabei sein. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du dieses wunderbare, dieses große Opferlamm geworden bist. Du hast die Herrlichkeit beim Vater verlassen. Du bist zu uns gekommen, weil wir dich brauchen, weil wir verloren wären Und jetzt, bitte, Herr, begegne du heute Morgen jedem Einzelnen. Leg deine Hand auf ihn, wo Trost notwendig ist. Sprich hinein, Herr, wo Vergebung notwendig ist. Und lass uns erleben und erfahren, dass deine Kraft, Macht und Herrlichkeit heute noch dieselbe ist und in Ewigkeit bleiben wird. Amen.